Wir, das ist eigentlich also meine, so ein geflügeltes Wort, ein geflügelter Satz, einer meiner Lieblingssätze hier in dieser Gemeinde. Wir starten heute in eine neue Predigtserie. Es ist tatsächlich so, und ich habe mich auf diese Serie gefreut, weil wir nehmen einfach mal unsere Gedanken unter die Lupe, was wir so den lieben langen Tag denken. Und ich habe euch eine kleine Geschichte vorbereitet. Ist ein Auszug aus dem Buch von Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Also, hier kommt die Geschichte. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen, also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgetäuscht. Und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan, der bildet sich etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich doch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Ne? Bloß weil er einen Hammer hat, jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Und noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Ich habe die Geschichte schon mal gehört, aber ich finde sie immer wieder interessant zu hören, weil ich sage euch ganz ehrlich, so Hand aufs Herz, ich kenne das so ansatzweise. Also ich bin meinen Nachbarn noch nicht angegangen und trotzdem merke ich, von Zeit zu Zeit kommst du immer wieder in so eine Gedankenspirale rein oder in so ein Gedankenkarussell, das mit dir förmlich Karussell fährt. Und aus diesen Gedanken kommt man nicht mehr so richtig raus. Und je mehr du versuchst, aus diesen Gedanken rauszukommen, je mehr du das mit Druck versuchst, desto dominanter werden die Gedanken. Kennt es jemand? Ein schlauer Mann sagte mal, Gedanken gleich Giganten. Und diese Giganten, die können uns ganz schön viel Lebensqualität und Energie rauben. Und ich möchte so ein bisschen über das Schlachtfeld der Gedanken sprechen in dieser Serie und vor allen Dingen, wie können wir den Kampf dieser Gedanken gewinnen? Schön, dass die Bibel uns da so vieles zu sagen hat. Es ist dieses Schlachtfeld beziehungsweise dieser Kampf zwischen, wenn du zum Beispiel gläubig bist, der Kampf auf der einen Seite zwischen Glauben und auf der anderen Seite zwischen Angst. Es ist der Kampf zwischen dem Wert, den du besitzt, den du von Gott her zugesprochen bekommst und auf der anderen Seite diese Zweifel, dass du sagst, Mensch, irgendwie verurteile ich mich immer selber und denke, ich bin irgendwie nicht so genug. Es reicht nicht aus. Es ist der Kampf zwischen reinen und unreinen Gedanken. Es ist der Kampf zwischen, dass du auf der einen Seite Gott vertrauen willst, aber auf der anderen Seite auch die Kontrolle so gern behalten willst. Es ist der Kampf zwischen Vertrauen in deine Berufung, dass Gott eine Berufung über deinem Leben hat, dass er sich ein einmaliges Bild von dir gemacht hat. Und auf der anderen Seite rutschen wir immer wieder in diese lebende Unsicherheit. Das sind Angst, das sind Sorgen vor der Zukunft und so weiter. Und ich möchte am Anfang dieser Serie einen Slogan oder ein Motto mal raushauen, von dem ich zutiefst überzeugt bin. Und das bringt das Problem eigentlich ganz gut auf den Punkt. Die meisten Kämpfe des Lebens, Folie 3, werden in unseren Gedanken gewonnen oder verloren. Ich wiederhole es nochmal. Die meisten Kämpfe des Lebens, die werden in unseren Gedanken gewonnen oder verloren. Und in dieser Serie wollen wir den Fragen nachgehen, sag mal, muss ich eigentlich jeden Gedanken über mich ergehen lassen? Und ich meine nicht, was andere über mich denken, sondern was du den lieben langen Tag über dich denkst. Muss ich mir eigentlich alles gefallen lassen, was ich über mich denke? Finde ich eine gute Frage. Und wie gehe ich mit schlechten Gedanken um, die ich nicht so leicht wieder losbekomme? Und vor allen Dingen fragen wir, hey, was sagt eigentlich Gottes Wort? Hat Gott uns vielleicht was an die Hand gegeben, ein Handwerkszeug? Was sind Gottes Gedanken darüber? Und die uns dabei helfen können, schwere und destruktive Gedanken loszuwerden. Und ich verspreche euch, es wird Antworten geben. Aber zuerst möchte ich euch eine ganz praktische, eine simple und gleichzeitig herausfordernde Frage stellen. Gibt es vielleicht einen Gedanken, also ein Gedankenkarussell oder so eine Gedankenspirale, in die du immer wieder fällst, die sich so nach unten zieht? Manchmal sind es ja so Phasen und manchmal bist du vielleicht ein paar Stunden drin, manchmal auch Tage, manchmal Wochen. Kennt es jemand, dass man manchmal tagelang in irgendwas gedanklich gefangen ist? Das sind so Gedanken, die ziehen uns nach unten. Solche Fragen, sag mal, reiche ich eigentlich aus? Bin ich gut genug? Für was auch immer, für den Job, für die Ehe, als Papa, wo auch immer du hingestellt bist, vielleicht im Fußballverein, keine Ahnung, wo du steckst, bin ich eigentlich gut genug? Hey, meine Vergangenheit ist doch eigentlich viel zu schlimm. Wenn du wüsstest, was in meiner Vergangenheit lief. Oder du sagst vielleicht, ich kann nicht vertrauen, ich würde es so gern, aber ich kann einfach Menschen und Gott nicht vertrauen. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, Gott kann mich nicht lieben oder Gott kann mir gar nicht nahe kommen, wenn ihr wüsstet, was ich auf dem Kerbholz habe. Oder du sagst vielleicht, ich finde niemals die richtige Liebe oder alle meine Beziehungen scheitern. Wenn du das kennst, dann habe ich heute Morgen eine richtig gute Nachricht für dich. Nämlich, Gottes Wort hat die Kraft. Hört mir bitte zu. Gottes Wort ist nicht nur Hilfe. Gottes Wort ist nicht nur Ratgeber. Sondern Gottes Wort hat die Kraft, deine Gedanken zu verändern, zu transformieren, zu erneuern. Und dies geschieht, indem wir, und darum wird es heute gehen, Lügen erkennen, entlarven, die Wahrheit und dann die Lüge Platz zuweisen unter die Füße von Jesus und dann die Wahrheit einsetzen. So, Beispiel, der Apostel Paulus. Das war ein Mann, der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die frühe Kirche so richtig losgegangen ist. Gott hat ihn berufen, erst hat er die Christen verfolgt, dann hat er ihn berufen, hat ihn begnadigt, hat ihn vergeben, mit Heiligen Geist gefüllt und dann war der Mann unterwegs und hat Reich Gottes gebaut. Der hat Schiffbruch erlitten, Schlangenbisse, wurde gesteinigt, wurde verfolgt, man hat ihn gehasst ohne Ende. Und ich dachte mir, hey, was hat dieser Mann an gedanklichen Kämpfen durchmachen müssen? Wenn du das Leben lebst, dann denkst du irgendwann mal, hey, ich finde es, komm, lass uns aufhören. Ich glaube, wir übertreiben hier alles und so weiter. Ja, also immer wieder zu dem Punkt zu kommen, nee, Gott hat mich berufen, Gott hat gute Pläne für mein Leben. Auch wenn ich immer wieder fast mein Leben lasse, muss man vorstellen, was der für gedankliche Kämpfe hat. Und trotzdem hat er die Kämpfe gewonnen. Und dann war er noch ein ausgezeichneter Theologe, weil er ganz viele Briefe, die er an frühere Gemeinden geschrieben hat, das war so gut, dass viele schlaue Menschen dachten, hey, das sollte einen Großteil vom Neuen Testament ausmachen. Und eine so eine Sache, da schreibt er einen Brief an die Gemeinde in Korinth, in Griechenland. Da hat er 2 Stück geschrieben und in diesem 2. Korintherbrief schreibt er Folgendes. Er sagt dort ab Vers 3, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Und wenn du nur bis hierhin liest, dann denkst du, was für ein Kampf, was für Festungen, was für eine Schlacht, was geht hier? Er präzisiert es, indem er sagt, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Ah, interessant. Also, du musst dich gar nicht so auskennen in der Bibel, aber hier haben wir schon mal so ein erstes Indiz. Wow, er sagt da was über Gedanken und irgendwie können wir diese Festungen, von denen er spricht, zum Einsturz bringen. Interessant, oder? Aber wie? Also, Paulus ermutigt zum ersten Mal, und das ist die gute Nachricht, die gute Botschaft, du bleibst nicht Opfer deiner destruktiven Gedanken, sondern du darfst ausbrechen, und du musst nicht Opfer bleiben. Und dann spricht er von dieser explosiven Kraft, von dieser durchschlagenden Kraft. Wenn du in den Urtext schaust, also das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben, dann steht an dieser Stelle Dynamis. Also für Kraft steht Dynamis. Und unser Wort Dynamit kommt von dieser Dynamik. Das heißt, Gottes Kraft hat eine explosive Kraft. Deswegen ist Gottes Wort nicht nur Ratgeber, sondern es ist diese explosive Kraft, wo wir freigesetzt werden. Und jetzt finde ich es auch schön, dass Paulus da total ehrlich ist. Er sagt nicht, unser Nervenkostüm oder destruktive Gedanken sind so eine Art Vorhang. Ja? Also ich habe mir da ein Bild vorgestellt, wie so ein Vorhang im Wind weht und wir da einfach durchmarschieren. Nee, so ist es nicht. So Gedankengebäude hat auch wenig mit so einem Neubau, manchmal in so Bürobauten, da baut man mit Rigips. Und ich weiß nicht, wer schon mal mit Rigips hantiert hat, den ritzt du nur ein bisschen ein, dann kannst du ihn locker übers Knie brechen. Ganz leicht. Du denkst vielleicht, ah, okay, das meint die Bibel, ich musste halt einfach mal, also tut zwar ein bisschen weh, aber du kommst mit einer dünnen Rigipswand, kommst mit der Faust durch. Das meint Gott vielleicht. Nee, meint er auch nicht. Paulus ist so knochenehrlich und sagt, hey, solche Gedanken, können zu einer Art Festung werden. Und dann vergleicht er es, und es steht hier auch in diesem ursprünglich griechischen Text das Wort Ochuroma. Und das heißt, es ist eine militärische Festung oder ein Bollwerk. Und wir müssen Folie 5 eher an sowas denken, an so eine richtige Festung. Und solche Festungen, die hat es immer auf einem Berg, die wurden dort angesiedelt, gebaut, ist ja klar, weil sie nicht überwältigt werden wollten. Und die hat teilweise meterdicke Wände gehabt. An das denkt Paulus. Jetzt denkst du vielleicht an deine schweren Gedanken, an dein Gedankenkarussell und denkst, oh ja, genau, genau, so geht es mir eigentlich auch. Ja, manchmal kommt mich da überhaupt nicht rauf. Und menschlich gesehen ist das Ding eigentlich uneinnehmbar. Ja, menschlich gesehen denkst du, das Ding, das fällt nie. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie entstehen solche Festungen? Wie entsteht so ein Bollwerk? Es kommt nicht einfach so, sondern wir müssen überlegen, was unser geistlicher Feind tut. Und unser geistlicher Feind, der heißt Satan. Und der arbeitet auch in deinem Herzen, in deinem Gedanken. Und er formt unser Denken. Und indem er es formt, wird es zu einem Bollwerk. Und dann befindest du dich in so einem Bollwerk der Lügen. Wie macht er das? Er macht es nicht auf brutale Art und Weise, sondern es reicht jeden Tag ein kleiner Tropfen in Form einer Lüge. Jeden Tag eine kleine Unwahrheit. Die träufelt er in unsere Gedanken, in unser Herz. Jeden Tag ein bisschen. Und irgendwann glauben wir es. Er formt unser Denken. Solche Gedanken wie, du kannst nicht vertrauen. Ich würde so gerne, aber ich kann es eigentlich gar nicht. Wisst ihr, wie viele Menschen, mit wie vielen Festlegungen Menschen mit sich rumlaufen? Hey, ich werde eigentlich nie Erfolg haben. Never ever. Ich werde niemals eine gute Ehe führen. Wenn ich bete, hey, ich glaube, Gott erhört meine Gebete nicht. Oder Gott kümmert sich nicht um mich. Oder was zählt denn eigentlich mein Beitrag hier? Zähle ich überhaupt? Und so laufen Menschen mit diesen Gedanken rum und halten sie für völlig normal und haben nicht verstanden, dass sie mittlerweile vielleicht zu Bollwerken geworden sind. Und wir haben nicht verstanden, wie sie entstanden sind, nämlich jeden Tag eine kleine Lüge glauben. Und wir glauben, es ist normal. Und Paulus sagt uns hier, nein, es ist eben nicht normal. In Folie 6 heißt es ab Vers 5, und ich reiße den Hochmut nieder, der sich gegen den wahre oder die wahre Gotteserkenntnis entgegenstellt. Und da heißt es, weißt du, jeden Gedanken, der nicht von Gott kommt, und Gott hat so viele gute Gedanken über dich. Hey, Gott liebt dich. Gott will dir gnädig sein. Gott will dir bester Freund sein, will dir Vater sein, will dir Bruder sein. Er hat so viele gute Gedanken über dein Leben. Und jeder Gedanke, der sich da dagegen stellt, gegen das Wort Gottes stellt, sagt Paulus, das ist Hochmut. Das ist eigentlich Stolz. Das ist der Stolz des Satans. Er belügt dich. Und er sagt dir, diese Gedanken, die dürfen wir niederreißen. Jeden Gedanken, so heißt es, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Und bemerkenswert ist auch hier, dass Gott uns nicht als passive Protagonisten in dieses Schlachtfeld der Gedanken stellt, sondern schaut mal, er redet von Niederreißen. Das ist ein aktives Wort. Er sagt hier, und da geht es im Wesentlichen darum, Gedanken entlarven und diesen Gedanken ihren Platz zuweisen. Wohin weisen wir diese Gedanken? Unter die Füße von Jesus. Also alles, was nicht Gott entspricht über dich, jede Lüge in deinem Herzen, die darfst du nehmen und sagen, hey, das ist eine Lüge. Wir kommen auch gleich noch zur Praxis und die gehört unter die Füße von Jesus. Amen. Amen. Schlechte und destruktive Gedanken wirst du nicht durch Daumen drücken los. Wird schon. Drück dir die Daumen. Auch du kommst irgendwann mal raus. Sondern du wirst aktiv werden. Das heißt, gewinne den Kampf der Gedanken. Und wisst ihr, was ich an der Bibel liebe und an der Wissenschaft liebe? Manchmal widersprechen sie sich total, aber manchmal denkst du, sie sind wie Brüderchen und Schwesterchen, ganz besonders zum Beispiel im Bereich der Psychologie. Und ganz besonders da in der kognitiven Verhaltenspsychologie. Die sagt zum Beispiel, dass Beziehungsprobleme, Essstörungen, Süchte, einige Formen von Angst direktes Ergebnis von toxischem Denken sind. Also von giftigem Denken. Giftiges Denken, toxisches Denken ist einfach nur Lüge, die du glaubst. Und deswegen behaupte ich, Folie 7, unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Ich wiederhole es nochmal. Unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Das Buch der Sprüche, das ist ein alttestamentliches Buch, da heißt es, da sind ganz viele schöne, schlaue Zitate und Sprüche eingeschrieben, und da heißt es, denn wie er in seiner Seele berechnet denkt, so ist er. Ich breche das mal runter. Das, was du da in deinem Inneren denkst, das ist Privateigentum und so bleibt es auch. Das gehört ganz alleine dir. Interessant ist aber, dass es immer einen Output geben wird. Nämlich du wirst sehen, wie du geworden bist, welchen Weg du gehst. So denkst du in deinem Herzen. Und das ist ein Zitat, das ich schon öfter gesagt habe. Innere Realitäten schaffen immer äußere Realitäten. Es wird nicht anders gehen. Das, was in deinem Herzen kommt, kommt immer mal raus. Deswegen sagt Jesus, hey, da, wo dein Schatz ist, wo ist da dein Herz? Da ist dein Herz. Und da werden dich deine Füße und deine Beine auch hintragen. Und jetzt wollen wir praktisch werden, im letzten Teil dieser Predigt. Wie kriegen wir negative Gedanken in den Griff? Wäre jetzt sehr interessant, oder? Also wie geht es jetzt ganz praktisch mit dem Niederreißen und so? Ein einziger Punkt für heute Morgen. Mehr brauchen wir nicht. Ich glaube, es ist immer eine Frage, von was her du dich betrachtest. Was schaust du am allermeisten an? Manche Menschen betrachten sich immer von ihrer schlechten Vergangenheit. Manche Menschen schauen ständig ihre Sorgen an. Manche Menschen schauen immer da drauf, was nicht funktioniert, was Oma schon immer gesagt hat, es nicht funktioniert. Das ist meine Lebensgeschichte ganz stark, was vielleicht die Eltern auch nie gesagt haben, dass sie nie was zugetraut haben. Und das glaubst du und das fängst du an zu denken, Tag für Tag. Und irgendwann bist du erwachsen, bist über 40 und du sagst, ich kann es nicht. Aber Gott denkt vielleicht was komplett anderes. Schau mal, aus meiner Geschichte, ich werde jetzt einfach ein bisschen ehrlich und vielleicht geht es dir das so, dass du denkst, das ist so eine Art Geschichte wie der Nachbar mit dem Hammer. Ich hau einfach mal ein bisschen raus von mir, okay? So, es bleibt hier, okay? Nicht weitererzählen. Ah, wir haben es im Livestream, Mist. Naja, ich erzähle es trotzdem. Ein Mutiger muss anfangen. Es kommt von meiner Geschichte her und du denkst vielleicht, als Pastor, das ist nicht gesund, das ist nicht normal, wenn du so denkst, aber ich fühle mich immer wieder benachteiligt. Immer wieder. Es kommt einfach so. Und es ist irgendwie so, wie, ja, es haben schon 100.000 Leute für mich gebetet und ich habe es ans Kreuz gebracht und ich habe wirklich auch immer wieder so, aber die Gedanken kommen immer wieder. Und weißt du, wie so ein Blatt Papier, wenn es einmal gefaltet war, und dann kannst du es bügeln und glatt bügeln und du betest und du nimmst Jesus in dein Leben auf und es passt, wirklich, es passt auch alles und denkst, alles ist gut. Und dann gibt es immer wieder so, wie so Sollbruchstellen und du merkst, da war einfach mal ein Knick drin. Mach das zu Hause mal, knick mal ein Papier, bügel es, legst eine Woche unter den Buchstapel. Dann kannst du sagen, oh, das sieht man ja kaum, die Falte. Aber genau an dem Punkt knickst du immer wieder ein. So geht's mir auch. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich ein bisschen ehrlich bin. Und dann denke ich immer wieder, Mann, ich fühle mich benachteiligt oder ich fühle mich vergessen. Was, du? Dich vergisst doch keiner und so weiter. Doch, ich fühle mich einfach so. Und wisst ihr, was ich mache? Manche Charismatiker sagen, dann nehme ich den Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu und dann denken wir irgendwie so, das ist so ein charismatischer Notfallknopf. Wir drücken einfach den roten Pilz, pam, wie so Knopfdruck und dann geht es wieder weg. Das funktioniert aber so nicht. Was ich mache ist, und das haben wir in der Talentschmiede auch gelernt, zu reflektieren. Ich gehe in die Stille. Sag Gott, ich kriege diesen Gedanken nicht los. Und denkst du, was will ich in der Stille, wenn ich ständig Gedankenkarussell habe? Nein, ich gehe in die Stille. Weil ich gelernt habe, Reflexion ist kräftiger als Aktion. Bekämpf den Gedanken nicht, lass ihn zu. Geh in die Stille, lade den Heiligen Geist ein und sag, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du den Gedanken für mich wirklich quasi analysierst, dass du mir zeigst, gehört es zu mir oder ist es eine Lüge? Weil oftmals ist es so, dass viele Gedanken, die wir denken, glauben, wir gehören zu uns. Sie sind unser Eigentum. Nein, sie sind nicht unser Eigentum. Die gehören da eigentlich weg und raus. Deswegen, nimm den Gedanken, bitte den Heiligen Geist, und wenn du den Gedanken hast und merkst, hey, das ist eine Lüge, dann sage, du Gedanke, du kommst jetzt unter die Füße von Jesus. Weil es nicht die Wahrheit ist. Und dann setzt du die Wahrheit ein. Und das ist ein Bibelvers. Die Wahrheit ist nicht, dass irgendjemand Däumchen für dich drückt, sondern du nimmst die Bibel und ein Vers, der mich, einer der emotionalsten Verse für mich in der ganzen Bibel ist für mich Jesaja 49, ganz speziell für mich. Da heißt es, doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Hey, und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Das ist eine coole Sache. Könnt mir die Tür öffnen? Ich war bei 3 Geburten dabei und ich weiß, was da passiert. Endorphine, Dopamin, sobald das Kind da ist und auf die Brust der Mutter gelegt wird. Es ist unmöglich, dass eine Mama ihr Kind vergisst. Aber selbst wenn sie es vergessen würde, spricht Gott ganz speziell mir zu. Und du bist auch dir. Hey, dann, ich werde dich nie vergessen. Ein anderer Punkt zum Beispiel, Gedankenkarussell, Gemeindebau. Immer denkst du, Mensch Gott, bin ich eigentlich dazu in der Lage? Bin ich dazu eigentlich fähig? Bräuchte ich viel mehr und Ressourcen und was bräuchte es jetzt alles und so weiter? Immer wieder kommst du in diese Gedankenspirale, dass du denkst, ich bin nicht fähig genug. Das passiert. So rührt es von der Geschichte, von dem Selbstwert her. Ist es eine Lüge vom Teufel? Ich weiß es nicht. Es passiert. Du kommst immer wieder in diese Gedankenspirale rein. Und dann ist es auch wieder so wichtig zu reflektieren, sagen, Heiliger Geist, hey, du siehst diese Gedanken. Jesus, komm, sprich bitte. Und wie oft sagt mir Jesus ganz persönlich, hey, Matthäus Evangelium, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus baut sein Haus. Er baut seine Gemeinde. Und vielleicht spricht dich jetzt vielleicht nicht an. Aber mich spricht es total an. Mir ist es Trost. Was mache ich? Der Heilige Geist identifiziert eine Lüge in meinem Leben. Ich gebe sie unter die Füße von Jesus im Gebet und ich setze die Wahrheit ein. So killende Gedanken. Ein weiteres Beispiel. So vor 12 Jahren hat mich das erste Mal jemand gefragt, ein Paar, ob ich sie trauen kann. Dazu ein bisschen meine nicht bemerkenswerte Karriere als Hochzeitsredner angefangen. Ja? Also es ist wirklich sehr bescheiden so. Und ich weiß noch, ich war so aufgeregt, beziehungsweise war gut vorbereitet, bin hingegangen, habe irgendwie gemerkt, das ist ja gar nicht in der Gemeinde gepredigt, die kenne ich ja gar nicht. Und da sitzen 150 fremde Leute da und du merkst irgendwie, das Ehepaar, die haben brutale Erwartungen, ja, so. Das Ehepaar kennst du eigentlich auch nur flüchtig und ich habe so die Flatter bekommen. Ich glaube, dass ich es einigermaßen gut hinbekommen habe dann so. Und im Laufe der Jahre merkst du, mittlerweile kann ich da hingehen auf eine Hochzeit und da können 300 Leute sitzen, die mich nicht kennen und die gucken alle nicht nett und so weiter. Aber du kannst dich so ein bisschen verlassen. Ja, Menschen, auch ihr jetzt gerade in diesem Moment, Menschen, die nachdenklich aussehen, da könntest du denken, die mögen dich nicht. Also ihr seht manchmal so aus, als ob ihr nämlich nicht mögt. Aber die Erfahrung zeigt, es ist hoffentlich nicht so. Naja, auf jeden Fall gehst du da mit einer gewissen Rhetorik, weil du weißt, ey, du kannst dich mittlerweile verlassen und du haust einfach ein paar Jokes. Ich meine, die Jokes sind dir immer selben auf den Hochzeiten, ne? Dann lachen sie wieder alle und so weiter. Alles gut. Aber weißt du, ich glaube, dass wir unseren Kirchen oft genau diese Geschichten erzählen. Tu genau das, was du ganz gut kannst. Und das stimmt ja auch, das ist gut, es gibt dir eine gewisse Sicherheit. Aber darf ich dir sagen, dass ich so viele Bereiche in meinem Leben habe, wo ich eine Null bin, die ich nicht kann, die ich nicht unter die Füße bekomme? Und wenn ich das eine immer, wir kommen ja von dem Betrachten her, wenn ich immer darauf schaue, was kann ich gut, darauf verlasse ich mich, dann werde ich im Gegenteil auch immer darauf schauen, was ich nicht gut kann und mich daher betrachten. Und dann bist du eigentlich ein armer Wurm. Ja? Warum? Weil wir uns nicht von Gott her betrachten, was er über uns denkt, sondern von unseren Fähigkeiten her. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis in der Vorbereitung, hat Gott da so einen Gedanken in mein Herz gepflanzt und mir gesagt, weißt du, genau diesen Gedanken, den du hast über deine gewisse Selbstsicherheit an Hochzeiten, wenn du predigst, genau diese Gedanken, die träume ich über deinem Alltag, über deinem Leben, in jedem Bereich deines Lebens. Auf der Arbeit, in deiner Ehe, in der Erziehung zu deinen Kindern, in deinen Beziehungen, in Freundschaften, wo du auch bist. Ich habe solche guten Gedanken über dich. Seid ihr bei mir? Das ist die Wahrheit. Deswegen, woher betrachtest du dich? Die Wahrheit ist, dass Gott die ganze Zeit unglaublich gute Gedanken über dich hat. Und weißt du, es gilt halt, wie gesagt, ich habe es gerade schon erwähnt, auch für das Gegenteil. Du kannst dich von deiner Opferrolle her betrachten und dich immer als Opfer fühlen und diese Gedanken des Opfers, dass du benachteiligt bist oder von jemandem benachteiligt wurdest, immer dich her betrachten. Was bist du irgendwann, wenn du dich ständig als Opfer fühlst? Ein Opfer. Ich habe mal gelernt, wer in Selbstmitleid badet, der weint sich an der Brust des Teufels aus. Wer in Selbstmitleid badet, der weint sich an der Brust des Teufels aus. So, und deswegen glaube ich, mach mal einen kleinen Gedankencheck. Haben wir ja in der nächsten Folie. Du kannst morgens aufwachen und es ist immer die Frage, wie du in den Tag gehst. Ich bin so ein Morgenmuffel. Ich brauche gar nichts außer einen Kaffee am Morgen, okay? So, das allererste. Und manchmal laufen die Kinder an mir vorbei und meine Frau an mir vorbei. Ich kriege überhaupt gar nichts mit. Ich brauche einfach mal einen Kaffee. Und ist die Frage, wie stehst du auf? Kennst du das irgendwie Montagmorgen, der Montagsblues und so weiter? Oh, diese schreckliche Woche. Und dann kannst du besorgt in den Tag gehen. Du denkst am frühen Morgen schon, was denken Menschen über mich? Ich habe Sorgen um die Kinder, um die Zukunft, Geld, Job, Gesundheit. Und dann betrachtest du dich ständig daher und dann kann ich dir verraten, wie dein Tag wird. Du kannst aber auch mit Gottes Verheißungen aufstehen. Ich verlasse das Bett nicht, ohne es zu sagen, Gott, ich glaube, dass du heute so gute Werke vorbereitet hast für mich. Und das üben wir ein. Das geht auch nicht durch Daumen drücken. Das ist eine Trainingsschule Gottes. Du kannst den Impulsen des Heiligen Geistes vertrauen. Ich sage ihm jetzt immer, Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du mich heute die richtigen Schritte lenken und leiten wirst. Und ich sage dir ganz gleich, was du tust. Was du hast, was du kaufst, wo du lebst, wohin du reist. Nochmal, ganz gleich, was du tust, was du hast, was du kaufst, wo du lebst, wohin du reist. Unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Amen. Deshalb jetzt die ultimative Praxis. Ich komme zum Ende. Zu fragen, oh, das ist ja der ganz praktische Punkt, von was betrachte ich mich her, Gott am Anfang des Tages mit ins Boot zu nehmen und zu fragen, welche Impulse hast du für mein Heute? Nicht für das Morgen, für das Heute. Manchmal fragst du auch, wenn du Verantwortung hast über Menschen, hey, welche Impulse hast du für die nächste Season? Also für die nächste Zeit für uns, für den nächsten Schritt. Beziehungsweise wir lernen ja im Gospelhaus Menschen immer wieder zu fragen, Jesus, was ist der nächste Schritt, den du mit mir gehen möchtest? Was steht gerade aus? Wann hast du das letzte Mal Jesus gefragt? Jesus, was ist dein nächster Schritt, den du für mich hast? Und es ist wichtig, mit diesen Fragen anzufangen, weil so bekommst du die Gedanken unter die Füße. Schau mal, letzter Bibelvers. Eben dieser Paulus, von dem ich vorhin sprach, sagt uns, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Er sagt euch, ihr wisst ja, Gott, er hat alles für euch getan, er ist einfach Bombe, er ist das Beste für euer Leben, er hat gute Gedanken über euch. Und dann, die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Manchmal etwas bedrohlich, ne? Weil diese Verse sagen uns ja, dass Gott nicht irgendwas von dir möchte, sondern dass er dich ganz möchte, mit Haut und Haar. Und dass dein Leben die angemessene Antwort auf dieses Erbarmen Gottes, die Gnade Gottes, ist einfach, dass du dein Leben hingibst als lebendiges Opfer. Deswegen habe ich für mich gesagt, hey, Gottesdienst ist jeden Tag. Hey, geh nicht zur Kirche, sei die Kirche jeden Tag und sei vor allen Dingen die Kirche für dich selbst. Ja, nochmal, sei die Kirche für dich selbst. Sei nicht angewiesen auf irgendwelche Predigten, sondern Gott hat dir das Mandat gegeben, deine Füße oder deine Gedanken unter seine Füße zu bekommen. Also sei du die Kirche. Und ganz wichtiger Gedanke. Wir wollen den Kampf der Gedanken kämpfen und gewinnen. Gehe ich mal davon aus. Wir wollen destruktive Gedanken loswerden. Wir wollen negative Gedanken loswerden. Dann sagt uns dieser Vers, First of all, ganz praktisch jetzt, ganz, ganz praktisch, betrete das richtige Spielfeld. Gib dich Gott hin. Unterstell dein Denken, dein Leben, dein Fühlen, dein Handeln, dein Haus, deine Frau, deine Kinder, dein Geldbeutel, deine Aktien, dein Wohnmobil, dein Fahrrad, dein E-Bike, dein Pony, Jesus Christus. Unterstelle es ihm. Gestern war Champions League-Finale, habt ihr es gesehen? Überleg mal, du schaltest um 20.25 Uhr ging es los im ZDF, du schaltest eine und du siehst, wie Man City gegen Inter Mailand Volleyball spielen. Das ist auch mal interessant, ich wollte Fußball, ich will jetzt wissen, wie das ausgeht im Finale. Oder du schaust ein und Pep Guardiola ist Golf spielen gegen Mancini, also sind die Trainer von Inter und Man City. Das ist auch mal interessant, aber eigentlich habe ich fürs Champions League Finale eingeschaltet. Und wenn du mich fragen willst, hey, wie kann ich reine Gedanken haben? Wie bekomme ich eigentlich klare Gedanken, klaren Fokus? Dann geht es nur so, dass du das richtige Spielfeld betrittst. Nämlich dein Leben Gott unterordnest. Wer fragt, führt, haben wir in der Talentschmiede gelernt. Wer fragt, führt. Mal angenommen, wir zwei treffen uns, wir gehen Kaffee trinken, reden 2 Stunden. Du redest die ganze Zeit. Aber ich stelle die Fragen. Wer führt dann das Gespräch? Der fragt, oder? Wer fragt, führt. Und wir haben in der Talentschmiede gelernt, dass wir als Jünger Jesu uns die richtigen Fragen stellen müssen, weil wir uns ja selbst auch führen. Wir führen ja, gehen wir Jesus hinterher. Also du bist gemeint mit allem, was du hast. Dann war auch die Sache, sag mal, wer fragt, führt. Also sollte ich doch sicher gehen, dass ich mir selbst die richtigen Fragen stelle, oder? Ist da was dran? Also ich finde es total logisch. Und dieser Bibelvers, der sagt uns Folgendes und das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Die Fragen lauten folgendermaßen. Gott, ist es dein Wille? Was auch immer du zu entscheiden hast, wo auch immer du vor einer Weichenstellung stehst, vor einer Weggabelung, du wirst 30.000 Euro in irgendwas investieren oder 1.000 Euro. Gott, ist es dein Wille? Die zweite Frage, ist es gut in deinen Augen? Ihr dürft mitlesen, steht in der Bibel, 12,2. Ist es gut in deinen Augen, Gott? In meinen Augen ist es logisch. Ich habe heute Morgen Gedanken gehabt, dachte, yeah, voll gut. Aber Gott, ist es auch gut in deinen Augen? Hast du Freude daran? Mir macht so ziemlich vieles, fast alles Bock. Die Frage ist nicht, auf was ich Bock habe, sondern die Frage ist, hat Gott Freude daran? Und der letzte Punkt ist, ist es vollkommen in deinen Augen? Wisst ihr, Gedanken unter die Füße von Jesus zu bekommen, das haben wir vielleicht auch zu oft gelehrt oder falsch gelehrt, wäre irgendwie wie so ein Buzzer. Kennt ihr das in der Spielshow? Bam, ich drücke einen Knopf und auf einmal ist alles weg. Und wir können nicht in der Predigtreihe weitermachen, wenn wir nicht vorher zumindest mal gehört haben, es geht darum, dass wir unser Leben ganz neu Jesus Christus unterordnen. Und damit meine ich nicht die Sonntage in deinem Terminkalender, sondern dein ganzes Leben, was du hast, was du bist, ob du viele Haare auf dem Kopf hast oder wenig, ob sie grau sind oder weiß oder schwarz oder blond oder sonst irgendwas, dass du jede Phase deines Lebens Jesus Christus unterordnest, dass du auf das richtige Spielfeld gehst. Und sagst, Gott, ich bin bereit, dich zu fragen. Hey, braucht es Mut? Es braucht Mut. Es braucht Mut, dieses Ich, mir, meiner, mich zu verlassen und zu sagen, Gott, ich vertraue darauf, dass du die besten Gedanken für mein Leben hast. Du hast die besten Gedanken für mein Leben. Und deswegen fange ich mutig an zu fragen in Weichenstellung, ist es dein Wille? Macht es dir Spaß, Gott? Weil wer fragt, führt. Und ich glaube, dass ein erneuertes Denken, ein richtiges Urteil darin entsteht, dass wir aus gottgefälligen Fragen leben. Und du kannst keine Festungen niederreißen, Du kannst keine Gedankengebäude zum Einsturz bringen, wenn du nicht zuvor den Gedanken als widergöttlich identifiziert hast. Stimmt es? Und ich glaube, ich habe in der Vorbereitung so oft gedacht, wie viele Kinder Gottes sitzen auch in diesem Haus, besuchen unsere Kirche, die glauben, dass die eigenwilligen Wege, die sie gehen, oder die Gedanken, die sie haben, völlig normal sind. Das denken wir immer so, also das, was ich denke, da muss ja Gott zu 100% konform gehen, stimmt's? Aber was wäre, wenn es nicht so ist? Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam in die Lobpreiszeit gehen. Und ich habe am Anfang jetzt einen Impuls für dich. Es geht um Gehorsam, auf Gott hören, fragen Gott, was hast du heute vor? Ich weiß, dass es eine Mega-Challenge ist. Ich weiß, dass es echt grenzwertig ist, was ich jetzt sage, aber ich hau's trotzdem mal raus. Gehorsam. Ich habe es empfunden, dass der Heilige Geist zu Personen hier spricht. Wenn sie im Lobpreis sitzen oder im Lobpreis sind, bleiben sie einfach konstant sitzen. Manche müssen das, weil sie körperlich angeschlagen ist. Du bist nicht gemeint. Aber manche machen es partout, die bleiben einfach sitzen und sagen, hey, ich mache hier gar nichts. Und die Challenge für dich heute Morgen ist, das spricht dir Gott zu, wenn du aufstehst, habe ich Leichtigkeit für dich. Wenn du aufstehst, habe ich Frieden für dich. Du wirst es aber in dem Maße merken, wie du gehorsam bist. Das ist der prophetische Impuls. Ich glaube, dass Gott Menschen heute Morgen hier freisetzen möchte. Und ich habe eine Feder gesehen und ich habe immer das Wort Leichtigkeit heute Morgen im Gebet empfunden. Leichtigkeit, Leichtigkeit, Leichtigkeit. Wenn du was am Ischias hast oder einen Bandscheibenvorfall hast, bleib bitte sitzen. Okay. Aber Gott hat Freiheit für dich. Und ich spreche alle Propheten heute Morgen hier an, die prophetisch begabt sind. Als Gospelhaus wollen wir jetzt diesen Raum öffnen für den Heiligen Geist. Das heißt, Menschen fangen an, auch prophetisch zu reden. Das heißt, sie hören auf Gott. Manche fangen an zu singen in einer Sprache, die du noch nie gehört hast. Aber vertraue darauf, das ist der Heilige Geist. Und hey, ihr Lieben, ich ermutige euch, haltet nicht zurück. In dem Maße, wie du aufstehst, in dem Maße, wie du wirklich auch Gott Raum gibst, kann der Heilige Geist wirken. Und wir sind einfach eine Church, die so Bock drauf haben, dass Menschen in die Erfahrung Gottes kommen. Ich melde mich gleich wieder, aber jetzt gehen wir in die Lobpreiszeit.